Guten Morgen allerseits. Schön, dass ich bei euch sein darf. Hab mich schon gefreut, hab mich nämlich erinnert, ich war schon mal bei euch. Im Advent müsste das gewesen sein, falls ihr euch erinnert. Wenn nicht, ist nicht schlimm. Ich predige auch was anderes heute, dann kein Problem. Kurze Frage, wohin ziele ich denn damit? Also zu dir, ja, auf deine Nase ungefähr. Ja, und dann funktioniert's. Also, mein Name ist Sebastian Groß, ich komme von der DIPM zu euch. Da kennt ihr wahrscheinlich meinen guten Freund Martin Höfer, der ganz in eurer Nähe wohnt, in Deckenbronn, und der mich ganz warm an euch weiterempfohlen hat. Oder ich glaube, irgendwie so ähnlich war das, gell? Genau. Ich habe mich so gefreut, mit euch zu singen, mit euch zu beten. Super, ne? Ist für mich ja auch ein Geschenk. Und jetzt darf ich euch noch ein bisschen was auslegen, hoffentlich mir selbst und euch. Ne? Ich gehöre ja auch dazu. Ne? Ich predige ja immer auch mir selber. Vielleicht ein paar Worte, nur dass ihr so ungefähr wisst, mit wem ihr es da zu tun habt. Also wen ich heute nicht dabei habe, ist meine wunderbare Familie. Ich bin tatsächlich ganz viele Sonntage, meistens 3 im Monat irgendwo unterwegs, und dann sagen die Kinder irgendwann zurecht, ja, immer woanders. Ist auch schön, wenn wir in die eigene Kinderstunde gehen dürfen. Also da sind die heute. Dann, was ist noch wichtig? Genau, also dafür steht auch das Bild mit dem Mikrofon, eben viel unterwegs. Ich bin Missionsreferent, Gemeindereferent bei der DIPM. Das heißt, die Zuständigkeit von Martin und mir, und dann gibt es noch ein paar Missionare, die dann immer wieder da sind, ist, diese Verbindung wachzuhalten zwischen der Gemeinde einerseits und der Mission auf der anderen Seite. Dass es Missionswerke gibt, habe ich in der Bibel bis jetzt noch nirgends gefunden, gell? Der Missionsauftrag, der gilt allen, die zu Jesus gehören. Und dass es Missionswerke überhaupt gibt, das hat, glaube ich, eher kirchengeschichtliche Gründe. Aber ich meine jetzt gar nicht euch, sondern uns alle, wenn ich sage, das sind wir eigentlich als Christen in der Verantwortung, so wie du auch vorhin gebetet hast. Ja? Das ist ja auch unsere Zuständigkeit, wenn wir Geschwister haben, wenn wir Familie haben, wenn wir Arbeitskollegen haben. Dann sind wir als erstes gefragt, als Beter. Und dann vertrauen wir darauf, dass Gott alles Weitere uns dann auch zeigt und schenkt. Der Federschmuck, der gehört zu den Indianern, zu den Indigenen. Ich benutze immer beide Begriffe. Ihr verfolgt das wahrscheinlich auch ein bisschen im Fernsehen, im Radio, dass sich das verändert, dass manche Leute sehr lautstark fordern, dass man nicht mehr Indianer sagen darf. Ja, ich kann euch sagen, den Indianern ist es eigentlich ziemlich wurscht. Das ist eine ziemlich europäische oder vielleicht auch noch nordamerikanische Debatte. Aber wenn wir die Leute dann immer schon vor den Kopf stoßen, wenn wir Indianer sagen, also falls dich, ich vermute mal, das betrifft jetzt heute niemanden, kann man ruhig auch Indigene sagen, das ist auch nicht falsch, sondern halt ein bisschen. Ich stelle aber fest, ne, wenn ich nur Indigene sage, dann denken die Leute, hä, was meint er? Ja, also das, was früher Indianer waren. Und ich bin selber auch so ein bisschen ein Indianer, ich komme von der Alp und bin da auch feste verwurzelt. Falls ich mal ins Schwäbisch zu arg abdrifte, dann müsstet ihr vielleicht die Hand heben und sagen, jetzt verstehe ich nichts mehr. Das passiert mir manchmal, wenn ich dann so drin bin. Gell? Aber ich weiß ja, hier schwätzt man auch Schwäbisch, manche von euch. Gell? Und die anderen, ich gucke kurz zum Rolf rüber. Ich bin auch manchmal ein bisschen schnell. Dann müsst, ihr bremst mich vielleicht dann, oder? Okay, super. Also damit habe ich jetzt schon ein paar Schwächen von mir genannt. Müsst ihr noch was wissen? Weiß ich gar nicht. Ich entdecke, das sage ich auch noch vorneweg, immer wieder, wie genial das Wort Gottes ist. Ne? Das ist so ein Segen in meinem Beruf, dass ich immer wieder tief eintauchen kann und bin immer wieder neu erstaunt. Und ich wünsche mir und ich wünsche euch, dass wir das gar nie verlieren, diese Freude, diese Entdeckerfreude dran, was Gott da alles reingelegt hat. Und ich spreche manchmal mit sehr alten Leuten, sehr gerne spreche ich mit denen und versuche ein bisschen rauszuhören, was die so vielleicht an Lebensweisheit und Erkenntnis mitzugeben haben. Und ich höre immer wieder von gläubigen Leuten, die ihre Bibel vielleicht schon 70 Jahre und länger lesen, sagen, sie werden nicht fertig. Ja? Es ist nicht so, dass man irgendwann denkt, jetzt kenne ich alles. Ne? Und das, also vielleicht auch das vorneweg, ne? Jetzt habe ich schon ein bisschen viel Vorrede gemacht, was ihr vielleicht noch wissen sollt. Jetzt müsst ihr euch ein bisschen warm anziehen. Ich werde euch am Anfang ein bisschen herausfordern und dann aber versuchen, dann auch wieder in den Landeanflug zu gehen, dass ihr nicht angespannt rausgeht. Kann ich euch das Sonntagmorgens zumuten? Schon? Also dann werdet ihr auch vielleicht ein bisschen wach. So, gucken wir mal. Je nachdem, was ihr so gewohnt seid an Herausforderungen. Mich fordert das Wort Gottes immer wieder heraus und Gott selber natürlich. Weil er ja nicht will, dass ich bleibe, wie ich war, weil es noch ein Wachstum geben soll. Und das hoffe ich, dass wir da heute auch hinkommen. Also Herausforderungen. Jetzt ist wahrscheinlich von euch niemand katholisch, gell? Gehe ich mal davon aus. Vielleicht katholisch geprägt, das könnten vielleicht ein paar sein, oder gibt es da jemand? Und am 6. Dezember, egal ob katholisch oder nicht, in unseren süddeutschen Landen zumindest, da feiern wir den Nikolaustag. Und vor ein paar Jahren hat mich der Kindergarten gebeten, ihnen zum Nikolaustag, die wollten so eine Wanderung machen und dann bei der DEPM in unserer Zentrale dann eben ihren Glühwein oder die Kinder natürlich nicht Glühwein, ja, sondern vielleicht eher Punsch oder sowas trinken und haben mich dann gebeten, ob ich nicht eine Andacht machen könnte, weil es ja immerhin doch auch, da gibt es auch zweigläubige Erzieherinnen und weil es ja irgendwie auch der Anlass hergibt. Und die Bitte war aber, es sollte in dieser Andacht um den Nikolaus gehen. Dann dachte ich, das ist jetzt gar nicht so einfach. Gell? Was weiß ich denn über den? Da habe ich mal ein bisschen nachgelesen und so. Was mir gar nicht bewusst war, ist, dass, also hier links seht ihr ihn in dieser Illustration, beim Konzil von Nicea, ja, das kennen wir, weil daher dieses Glaubensbekenntnis, das Glaubensbekenntnis von Nicea, das habt ihr alle bestimmt schon mal gehört, ja, kommt, dass da der Nikolaus so eine fragwürdige Berühmtheit als Bischof erlangt hat, weil er den Arius geohrfeigt hat. Und zwar nicht im Affekt, sondern da war eine heiße Diskussion. Der Arius, der hatte so eine eigene theologische Lehre aufgestellt, die besagt, dass Jesus Christus nicht wesensgleich mit Gott, dem Vater, sein soll. Das hat der Arius gesagt und auch verteidigt und feste diskutiert. Sagt, Jesus ist Geschöpf. Ja. Und da haben die sehr, sehr drüber gestritten damals. Und der Nikolaus hat dann nicht, weil er so wütend war, sondern als symbolische Handlung, so wird es uns zumindest berichtet, ist er aufgestanden und hat dem vor versammelter Mannschaft eine Runde gehauen über dieser Streitigkeit. Das ist vielleicht auch deshalb interessant, weil unsere Vorfahren hier in Süddeutschland, als die zum ersten Mal mit dem Christentum in Berührung gekommen sind, da waren das arianische Missionare, würde man wahrscheinlich sagen. Und das heißt, die waren zuerst Arianer, also haben praktisch diese Nebenlehre aus heutiger Sicht vertreten und sind dann erst später katholisch geworden. Ja, katholisch, rechtgläubig, allgemein der Kirche. Es gab ja auch nichts anderes bei uns. Man hat es dann verworfen. Jetzt, warum erzähle ich euch das vom Nikolaus? Ich habe euch noch ein paar andere Beispiele, wo Leute miteinander gestritten haben, weil es heute um die Liebe gehen soll. Und dann dachte ich ja, das hört sich manchmal so süßlich an, wenn Christen über die Liebe sprechen. Noch süßlicher hört sich's an, wenn Leute, die nicht Christen sind, so von außen das hereintragen und sagt, ha, ihr als Christen, ihr müsst doch, ihr sollt doch, ihr dieses und jenes und haben da so ein paar Forderungen an uns. Die sind auch nicht immer falsch, finde ich. Ist auch gut, wenn einem jemand von außen mal so einen Spiegel vorhält. Aber mir fällt immer wieder auf, die haben da so eine leicht schiefe Vorstellung, was das eigentlich bedeutet. Also erste Frage, ist das Liebe, was ihr hier auf dem Bild seht? Also jetzt vielleicht nicht Liebe zum Arius, Liebe zur Wahrheit, aber vielleicht schon. Ne? Wenn es um was Bedeutsames geht, dann gehört, also das körperliche Streiten, das können wir jetzt mal vielleicht außen vor lassen. Aber dass wir streiten mit jemandem, gerade weil wir ihn lieben, das könnte schon mal vorkommen, ne? Weil es uns wichtig ist, weil es uns nicht egal ist, so als erster Gedanke. Ne? Die zwei, die haben auch feste miteinander gestritten, allerdings nur einmal, zumindest einmal, von dem wir es wissen. Ich hatte letzten Dezember und Januar das Vergnügen, 5 Abende über den Galaterbrief zu machen. Das ist auch cool, da bin ich mal richtig tief eingetaucht in den Galaterbrief. Und da geht es hauptsächlich, würde ich sagen, darum, dass es die jüdisch-messianische Bewegung gab. Ja, ich mache immer ein bisschen auch Bibelgeschichten, gell? Dann wisst ihr hoffentlich nachher mehr und ich auch. Es gab die Christen, die aus dem Judentum zum Glauben gekommen sind, und es gab die nicht-jüdischen Christen, unter anderem in Galatien. Und dann war die große Frage, ne, ihr seht ja, da ruft einer von der Seite rein, ihr müsst die Gesetze der Tora halten, um Jesus zu folgen. Das hat sich unter anderem entzündet an der Frage der Beschneidung. Ja? Müssen die neuen Christen sich jetzt beschneiden lassen? Oder, Paulus, reicht Christus aus? Ja, ihr wisst, wie es ausgegangen ist. Also, Die Männer wissen es, wie es ausgegangen ist. Und so ähnlich war auch dieser Streit hier in Antiochia zwischen Paulus und Petrus. Das kennt ihr wahrscheinlich aus der Apostelgeschichte, dass der Petrus eigentlich ganz beseelt war von dem, was Gott ihm da offenbart. Ihr kennt dieses Ereignis, diese Vision, wo die unreinen Tiere in einem Tischtuch vom Himmel kommen und der Befehl, Petrus, schlachte und iss. Und Petrus sagt, na, natürlich nicht, ich habe mein ganzes Leben lang die Speisegebote gehalten und Gott sagt, was ich für rein erkläre, das kannst du nicht unrein nennen. Und kurz drauf klopft's. Klingelt's, hätte ich beinahe gesagt, aber es hat natürlich nicht geklingelt, es klopft. Und die Diener vom Cornelius kommen und holen ihn, den Petrus, ab. Und er kommt ins Haus dieses Römers, was natürlich auch gegen die jüdischen Reinheitsgebote verstößt. Und die kommen zum Glauben. Petrus predigt, der Heilige Geist fällt auf diese versammelte Mannschaft, auf diesen Haushalt. Und dann ist diese Erkenntnis eben, wenn die den Heiligen Geist haben, dann können wir sie auch taufen. Das waren die ersten Heidenchristen. Ja. Aber als die Judenchristen kamen nach Antiochia, hat der Petrus auf einmal sich nicht mehr an den Sitz mit an den Platz mit den Heidenchristen gesetzt zum gemeinsamen Essen. Und jetzt könnte man euch bequem sagen, ja, der Petrus, gell, dann war halt seine Erkenntnis nur Stückwerk oder da lag er falsch. Aber ich will euch auch ein bisschen dafür sensibilisieren, wie stark unsere Traditionen und unsere Gewohnheiten uns manchmal binden. Bei aller Gotteserkenntnis, gell, wir fallen doch irgendwie in unsere Muster zurück. Und auch da will Gott uns befreien, gell. Deswegen fordere ich euch ein bisschen raus heute. Die haben wir jetzt schon. So, den kennt ihr auch, Martin Luther. Die haben auch gestritten. Hier, das erkennt er wahrscheinlich, verbrennt er diesen päpstlichen Brief, diese Bulle, wie das damals hieß. Ja. Sagt, ist mir egal, was der Papst in Rom sagt. Die Bibel ist entscheidend. Ja. Und wer irgendwie evangelisch geprägt ist, ja, sagt, jawohl, gell, da war es auch mal Zeit, dass jemand dem Papst und der katholischen Kirche zeigt, wie es eigentlich richtig geht. Bleibt aber auch so ein bisschen, Gesundheit, die Frage hängen, haben die eigentlich in einer guten Art und Weise gestritten? Also beim Paulus, das habe ich jetzt vergessen, das fand ich eigentlich nicht schlecht. Der Paulus hat den Petrus vor versammelter Mannschaft da zur Rede gestellt. Wird man vielleicht heute sagen, so für unser kulturelles Gefühl wäre es nicht gut gewesen, den Petrus mal beiseite zu nehmen und sage, du Petrus, sollen wir da mal drüber sprechen? Wir beide im Kämmerlein. Und dann einigen wir uns und kommen raus. Oder war es gerade gut, das für alle zu machen? Und da war der Petrus übrigens gut, gell? Weil er hat es dann eingesehen. Das hätte ja die erste Kirchenspaltung geben können. Wäre ja möglich gewesen. Und wir erleben es ja, das halten uns die katholischen Geschwister manchmal vor, dass das ein schlechtes Erbe der Reformation ist, dass in den evangelischen Gemeinden immer wieder Trennung und dann entzündet sich es an dem Thema und dann, ihr kennt das wahrscheinlich, gell? Und dann hat man schwuppdiwupp wieder eine neue Gemeinde. Der verstorbene Leiter von OM, von Organisation Mobilisation, hat mal gesagt, es ist doch erstaunlich, dass Gott dieses menschliche Chaos aushält und immer wieder zum Segen setzt, weil dann doch jede Gemeinde, die da entsteht, vielleicht irgendwo speziell die Menschen auch erreicht und anspricht. Nicht, weil es sein Wille ist Einheit, das ist ganz klar, oder? Sind wir uns einig. Aber dass Gott trotzdem das benutzt und dass wir immer wieder auch an den Stellen, wo es halt besonders schwierig ist, gell, wenn man dann im Streit auseinander ist, uns auffordert, ne? Liebe. So, das ist ja mein Thema heute, so. Ich fange ja nur mit dem Streit an. Ich komme ja hoffentlich dann wieder zurück vom Streit. Das soll ja nicht das Ende sein der Geschichte. Das hier, das bewegt mich sehr, dass der Martin Luther und der Johannes Calvin, die seht ihr hier übrigens, also Calvin mit dem langen Bart in der Mitte, links und rechts von der Kerze, sitzen die zwei. Luther erkennt man meistens, das ist ganz typisch. Die waren sich in ganz, ganz vielen Sachen einig. Also vor allem aus heutiger Sicht würde man sagen, große Übereinstimmung. Martin Luther, Johannes Calvin, der eine in Genf, der andere in Wittenberg. Gelehrte, schlaue Köpfe haben ihre Bibel aufgeschlagen, haben gelesen, haben geforscht und haben dann gesagt, also das, was in der katholischen Kirche läuft, ist in vielen Teilen falsch und man hat ganz viele wichtige Dinge irgendwie nach hinten gedrängt. Da braucht es also Reformen. Das war ja eigentlich die Idee der Reformation, war ja nicht, wir machen jetzt unseren eigenen Laden auf oder dann im Fall von den beiden zwei neue Läden. Ja, da kommt dann die reformierte Kirche und die lutherische, die evangelische Kirche. In Württemberg ja dann noch diese Sondersituation, dass aus beiden Richtungen irgendwie Einflüsse da sind, weil die Schweiz halt nahe da ist. Wisst ihr, worüber die gestritten haben? Irgendjemand hat es geflüstert gerade, genau. Das Abendmahl war das große Thema. Streitet ihr da auch manchmal drüber? Das scheint irgendwie ein ganz heißes Eisen gewesen zu sein vor 500 Jahren. Und heute, ich musste mal, als ich mich beworben habe vor 11 Jahren bei der DEPM, zu verschiedenen theologischen Themen Stellung nehmen in ein paar kurzen Sätzen. Und ich weiß das auch von anderen Leuten, die irgendwo ein geistliches Amt anstreben. Mein Schwager ist mal angefragt worden für eine Gemeindeleitung und die wollten dann unter anderem auch wissen, was ist denn dein Abendmahlsverständnis? Ja, da muss man erst mal überlegen. Also wenn ich euch nachher frage, auf dem Gang, was ist eigentlich dein Abendmahlsverständnis, dann vielleicht haben wir gar kein so ein ganz genaues Abendmahlsverständnis. Und die Frage, also ich frage mich auch, jetzt müsst ihr mir vielleicht zugestehen, dass die Frage noch nicht ganz zu Ende gedacht ist, vielleicht ist das gar nicht so entscheidend. Also ich tue mir ja auch schwer damit, wenn Leute sagen, das ist alles nur symbolisch. Ja, dann denke ich, das scheint mir doch jetzt zu wenig zu sein. Ja. Aber ob jetzt sich wirklich der Wein in Jesu Blut verwandelt oder ob Jesus eben real gegenwärtig ist im Abendmahl, das finde ich jetzt, will nicht zu viel sagen, nicht kriegsentscheidend. Ja. Da kann man mal sich drüber unterhalten. Das ist vielleicht auch eine nette theologische Debatte, die hoffentlich dazu führt, dass alle Beteiligten in der Bibel nachforschen. Aber ob man daraus jetzt sagen muss, hey, wir gründen zwei verschiedene Kirchen, weil man da nicht zusammenkommt, finde ich schwierig, ehrlich gesagt. Finde ich schwierig. Übrigens, die beiden haben sich nie wirklich getroffen. Also das Bild hat nur jemand symbolischerweise gemalt. Vielleicht kennt ihr das, jetzt wird es vielleicht ein bisschen heißer für euch. Wer weiß das? Berliner Erklärung 1909. Da war die Pfingstbewegung groß und da sind viele Leute aus der, sagen wir mal, Erweckungsbewegung in Deutschland, sind dahin und haben gesagt, das wollen wir mal angucken und könnte das wahr sein? Könnte das wirklich jetzt die neue Ausgießung des Heiligen Geistes sein? Und haben dann beobachtet, oh, da ist viel auch durcheinander, ja, das scheint uns jetzt nicht geordnet im biblischen Sinne zu sein. Und dann haben sich ein paar führende Brüder natürlich damals 1909 zusammengesetzt und haben diese Erklärung aufgesetzt. Ich will euch das jetzt gar nicht im Detail sagen, aber sie schreiben, wir verwerfen das und wir sagen, das ist alles von unten. Also was heißt von unten, ist vom Teufel. Ja. Puh, das war ganz schön harter Tobak. Das hat auch viele Jahre gedauert, bis es wieder eine Annäherung gab. Das weiß ich jetzt zum Beispiel auf der Missionsebene. Es gibt eben die Arbeitsgemeinschaft der evangelikalen Missionen. Das ist eher aus der Brüderbewegung, aus der Erweckungsbewegung heraus. Und es gibt die Pfingstmissionen. Und wir sind uns ganz ähnlich in ganz vielem. Aber es hat echt lange gedauert, über 100 Jahre, um überhaupt wieder zu einer Annäherung zu kommen. Weil wenn man mal zum anderen gesagt hat, das, was ihr da macht, das ist alles vom Teufel, Dann ist ein bisschen schwierig, wieder zusammenzukommen, oder? Das versteht er. Also, vielleicht fordert euch das raus, weil ihr euch da eure Meinung auch schon gebildet habt in die eine oder andere Richtung. Gell? Und sagt, ja, was ist denn da richtig? Ich will nur sagen, wenn Liebe da ist, dann muss man streiten, um der Wahrheit willen, um des anderen willen. Aber ich glaube nicht, dass man die Tür zuhauen sollte. Ich glaube, die sind damals ein bisschen weit gegangen mit dieser. Es ist alles von unten. Und die Pfingstbewegung selber hatte auch so einen Aufarbeitungsprozess und hat gesagt, also da war wirklich Tür und Tor geöffnet für alles Mögliche, was wohl nicht alles von Gott kam. So sagen sie heute. Ja. Aber ob alles vom Teufel war, da würde ich doch mal ein paar Fragezeichen setzen an der Stelle. Ja. Jetzt, darüber kann man heute super streiten, wenn ihr noch nie übers Abendmahl gestritten habt. Da könnt ihr jede Allianzveranstaltung sprengen mit dem Thema. Ja. Christen aus verschiedener Prägung. Wie haltet ihr es übrigens? Wie macht ihr es mit der Taufe? Glaubenstaufe. So, das ist auch meine Prägung und ich finde, es gibt sehr gewichtige Argumente dafür. Und wir haben es mit unseren Kindern jetzt auch zum Teil schon so gemacht und zum Teil eben noch nicht, weil sie es ja selber sagen sollen, weil sie ja selber durchdringen sollen. Ich finde das trotzdem schade, dass wir darüber so arg streiten. Ich finde, wenn ich jetzt mit Geschwistern aus der Landeskirche spreche, eigentlich wertvoll. Also ich versuche immer, das ist auch nicht immer leicht, wenn man emotional drinsteckt, gell? Auch das Wertvolle zu finden. Was verteidigen denn die da? Haben die vielleicht auch eine Erkenntnis des Wortes? Die betonen sehr stark Gottes Wirken. Finde ich super. Ne? Worauf kommt es an bei der Taufe? Und werden die auf jeden Fall sagen, das ist das, was Gott tut. Und dann würde ich sagen, na klar, sehe ich auch so. Natürlich ist das Entscheidende das, was Gott tut. Was ihnen aus meiner Sicht natürlich fehlt, ist diese, wie verhalte ich mich denn dazu als Mensch, zu dem, was Gott mir da entgegenbringt? Also das fehlt mir jetzt hier auf der linken Seite halt doch. Ja? Das ist aber auch volkskirchlich gewachsen und ich weiß auch manche, die wirklich gläubig sind in den Kirchen, die sagen, das ist jetzt auch schwierig, aus der Tradition rauszukommen. Ja? Was gestern richtig war, kann man doch heute nicht falsch nennen. Also die sind da auch ein bisschen gebunden in dem, was geworden ist. Müssen wir auch liebevoll sein mit ihnen, oder? Also natürlich können wir jetzt uns genauso hinstellen wie bei der Berliner Erklärung, die Brüder, und sagen, das verwerfen wir. Für uns persönlich kann man es auf jeden Fall sagen, für uns als Gemeinde muss man eine Entscheidung treffen. Aber wie gehen wir denn jetzt mit den Geschwistern um? Da wird es doch spannend, wenn die Liebe so ein hohes Gebot ist. Gestritten ist immer schnell, oder? Ist okay. Erlebt ihr wahrscheinlich in eurem Privatleben auch, oder? Also ich streite manchmal mit Leuten. Je näher mir sie sind übrigens, umso leichter ist zu streiten, weil wenn mir jemand nicht so nahe steht, dann kann ich den ja auch lassen. Jetzt ist aber ja die nächste Frage, ist das dann Liebe oder ist es dann, dass er mir egal ist? Oder zumindest nicht so wichtig. Jetzt ganz heiß, aber ich glaube, da werden wir uns einig. Wie geht es euch denn damit? Puh, gell? Das ist jetzt auch noch sowas. Postevangelikalismus. Ja, dass Leute da Dinge hinter sich lassen, die sie früher mal für wahr gehalten haben. Das finde ich besonders schmerzhaft, wenn Leute, so für meine Augen zumindest, ich sehe ja auch nur bis zu den Zähnen bei den Menschen, eigentlich mal bei Jesus waren. Und jetzt bauen die das so ab. Dekonstruktion nennt man das dann, gell? Wenn man Dinge rückbaut und sagt, ja, also das sehe ich heute anders. Und ich habe mal als junger Mann von einem Prediger gehört, der da sehr bewegt war, sagt, er trifft Leute wieder und sagt, hey, ihr habt doch so gebrannt, was ist los? Ja, ich bin da jetzt reifer geworden, hat er dann oft zur Antwort gehört. Und es hat ihm so wehgetan, hat er uns dann erzählt. Sagt er, boah, das ist ja die Frage, ob das eine Reife ist, die wir anstreben wollen, wenn dann das Feuer nicht mehr brennt. Vielleicht sind sie auch kalt geworden. Vielleicht, oder hat es gar nie richtig gebrannt? Das ist ja auch so eine Frage. Sind sie da in was reingewachsen und dann wieder raus? Ein Kollege von mir sagt, dass er hat in der Gemeinde schon mitgearbeitet, ungefähr ein Jahr lang oder anderthalb, bevor er überhaupt so durchgedrungen ist zum Glauben, bevor er überhaupt Jesus erkannt hat. Und hat gesagt, so schwierig war es eigentlich nicht. Ne? Du kannst das lernen, welche Worte man benutzen muss beim Gebet. Das ist dann eigentlich kein Gebet, gell? Das ist ja dann ein Vorführen. Aber das geht schon. Und da müssen wir, sage ich jetzt selber, der ich in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen bin, wir müssen da auch aufmerksam sein, dass wir nicht nur die Form antrainieren, unseren Jungen und denen, die neu dazukommen, sondern dass neben aller Form vor allem der Inhalt wichtig ist. Ja? Vor allem der Inhalt. Trotzdem, ich habe euch hier drei Fragezeichen hingemalt. Ich habe hier große Mühen. Ich wäre hier auch bereit, darüber zu streiten. Und wahrscheinlich ist es auch wichtig, dass wir über Dinge streiten, die irgendwie an den Kern unseres Glaubens gehen. Ob es uns in 500 Jahren, wenn der Herr Jesus nicht vorher wiedergekommen ist, wovon ich fest ausgehe, nicht auch so ginge, dass man vielleicht hier Beziehungen abgebrochen hat mit Leuten, die wir im Himmel mal wieder treffen, wie denen bei der Abendmahlslehre. Ich glaube schon, das heißt nicht, alles gleich machen, alles für okay befinden, ist überhaupt nicht mein Anliegen. So wenig wie der Nikolaus mit dem Arius. Gell? Da kann man schon auch mal... Nee, dafür mache ich keine Werbung. Wir sollten wahrscheinlich niemanden eine Ohrfeige verpassen. Aber das steckt schon in uns drin. Gell? Hätten wir vielleicht Lust. Und bei den Dingen, die jetzt über Sexualethik und jetzt hat wohl irgendein katholisches Bistum auch, habe ich letzte Woche erst gelesen. Auch, bitte? München und Freising, gell? Haben jetzt auch eine Empfehlung rausgegeben zur Segnung von homosexuellen Paaren. Und das bringt mich schon unter Spannung, wie das eigentlich zu bewerten ist, wenn die Bibel etwas nicht segnet. Wie wir uns dann als Menschen hinstellen können und das in Gottes Namen übrigens, doch machen sollen. Also da entsteht ja nicht nur eine kleine Spannung, da wird es ja schon richtig spannend. Ja? Lebensrechtsdebatte, ne? Das ist auch so ein Punkt, wo man als Christ heute in manchen Kreisen ein bisschen aufpassen muss, gell? Was sagt man, wie viel sagt man, wie viel ist man auch bereit, dann Streit auszuhalten mit den Arbeitskollegen, mit den Nachbarn. Was sagt man denn den Kindern, die in der Schule mit solchen Themen umgehen? Ne? Soll man ihnen eher zur Vorsicht raten oder soll man ihnen sagen, du, aber steh auch dafür ein, ne? Was ist mit Abtreibung, was den Anfang des Lebens ja betrifft mit dem Lebensrecht? Das Lebensrecht hat ja aber auch noch eine andere Seite. Ne? Was ist denn am Ende des Lebens? Da wird ja an beide Enden Dinge aufgeweicht. Sterbehilfe und so weiter. Lasst uns da nicht lieblos sein. Ne? Menschen sind in Not, die sind in schwierige Situationen. Jetzt einfach abzuurteilen wäre auch einfach. Wir hatten vor anderthalb Jahren so einen Fall im Bekanntenkreis. Der Vater war schwer krank, ALS. Ja? Es war klar, wohin die Reise geht. Der hatte große Angst, vor allem weil er so ein selbstbestimmter Mann war, Unternehmer, hatte große Angst, irgendwann zu ersticken. Und hat dann diesen Weg gewählt des medizinisch begleiteten Suizids, hat sich also selber umgebracht, so müssen die das ja irgendwie einrichten. Ja. Habe ich erst mal gegoogelt, als mein Freund mir das erzählt hat von seinem Vater, und dachte, das geht ja in Deutschland gar nicht. Ja, geht doch, gibt ein paar Anbieter, die da professionalisiert drauf sind, spezialisiert drauf sind, das zu machen. Und jetzt gell, die große Frage, sprechen wir über richtig und falsch, dann habe ich das einigermaßen klar für mich, ja. Spreche ich aber mit den Betroffenen, muss ich irgendwie einen Weg finden, auch über Liebe und über Gottes Hoffnung und so für die, die zurückbleiben in der Familie, im Umfeld des Verstorbenen, braucht es ja auch noch eine andere Botschaft als nur richtig und falsch. Ohne es aufzuweichen. Ja. Und übrigens war ich sehr froh, ich habe das gegoogelt und die erste Anzeige war, brauchen Sie Hilfe? Das fand ich gut. Das fand ich richtig gut. 3-4 Anlaufstellen, Telefonnummern, dachte ich, ne, wir schimpfen immer ein bisschen übers Internet, gell, und was man heute alles macht mit unseren Daten, aber das fand ich gut. Wenn ich google, begleiteter Suizid, könnt ihr da mal versuchen, falls euch interessiert, da kommt gleich erstmal so ein, brauchen Sie Hilfe, fand ich super. Ja. Und dann landet man häufig übrigens bei christlichen Einrichtungen. Wer berät denn in solchen Situationen, wer ist denn bereit, so einen schwierigen Weg mitzugehen, zu sagen, jawohl, ich lasse mich auf das ein, dass du jetzt mit deinem ganzen Lebensmüll kommst und da Hilfe brauchst. Ja, also da schreien auch nicht alle immer gleich hier. Gell? So, das war jetzt eine ziemliche Einleitung. Jetzt habe ich euch in viele schwierige Themen reingezogen. Warum habe ich das denn gemacht? Weil Liebe schwierig ist. Johannes 12, 23 folgende. Mein erster Punkt zu dem Text von heute. Genau, habe ich euch noch gar nicht gesagt, gell? Den lese ich euch mal noch. Mein Text als Grundlage, bevor ich euch den lese. 1. Johannes 4, Vers 11 und 12. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Also mein erster Punkt jetzt. Liebe untereinander als Erkennungsmerkmal. Wie unser himmlischer Personalausweis. Ne? Daran erkennt man, dass wir dazugehören, dass wir uns lieben. Also hier, ich gebe euch ein neues Gebot, das kennt ihr von Jesus, ne, aus dem Johannesevangelium. Liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. Das ist Bundesliga. Also wir kicken so Kreisliga ungefähr mit unserer Liebe. Gell? Auch wenn ihr mal schon sehr verliebt seid in euren Freund, Freundin, Ehepartner und so. Das ist trotzdem Kreisliga, ja. So wie ich euch geliebt habe, was Jesus sagt, das ist Bundesliga. Ja? Also noch mehr, der Unterschied ist noch größer. Das ist ja vollkommen. Ja? Das ist ja der Erfinder der Liebe, sagt jetzt, wie es geht. Ja? Und zeigt vor allem, wie es geht. So sollt ihr euch auch untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und wenn ihr mal den Johannesbrief, den ersten, auch den zweiten mal so am Stück lest, ich habe das heute auf der Fahrt nochmal mir vorlesen lassen, ist sehr angenehm übrigens, dann geht es ganz viel darum, wie sich alles verändert in unserem Leben dadurch, dass wir zu Jesus gehören. Und das erlebt ihr ja alle, oder? Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden, wir sündigen nicht mehr. Und dann hat der Johannes so einen Einschub und sagt, klar, natürlich sündigen wir alle. Ja, das ist ja unser Problem, wir hängen ja genau dazwischen. Der alte Mensch ist noch da, aber wir sind schon umschlungen von dem, wer Jesus ist und wie er uns macht. Aber wir sind halt unterwegs, gell? Es ist noch nicht alles an mir und an euch selber, seht ihr noch nicht die ganze Vollkommenheit Jesu. Gehe ich mal davon aus, oder? Ich kenne ja Christen, bei denen ich das Gefühl habe, da sehe ich es mehr. Und wenn ich das manchmal lobend erwähne und sage, Mensch, du bist mir so ein Vorbild, oder bei dir habe ich das Gefühl, du bist da schon ganz Jesus-ähnlich, dann weisen die meisten Leute das ganz von sich und sagen, ach, wenn du wüsstest, gell? Ach, wie es mir manchmal geht. Ja, das ist unsere Realität als Christen. Und jetzt sind wir aber aufgefordert, trotzdem, trotz unserer Unvollkommenheit, so zu lieben, wie Jesus uns zuerst geliebt hat. Und dann verfliegt ein bisschen dieses Süßliche, dieses, ja, ne, die Christen müssen immer nett sein, hat man ja so das Gefühl, kommt bei der Welt an. Nee, das ist es gar nicht. Auch nicht so sehr, dass es aus uns selber herauskommen muss, weil selber Liebe zu produzieren, habt ihr schon mal probiert, ist relativ schwierig. Und unsere Antennen sind tatsächlich auch sehr fein. Also wenn uns jemand was vorspielt, ja, wenn der nur so tut, als hätte er unser Bestes im Sinn, wir wissen manchmal gar nicht, warum, aber wir merken, da stimmt was nicht. Gell? Wenn einer nur so tut. Liebe muss echt sein. Also, weil Gott uns geschaffen hat, haben wir wahrscheinlich so feine Antennen dafür und merken das ganz genau. Und hey, die Nicht-Christen, die wir so treffen, gell, die Jesus nicht kennen, die haben genauso feine Antennen. Die wissen ganz genau, wann wir es ernst meinen, wann wir es ehrlich meinen. Und deshalb, also, ist auch so ein Gebet, das bei mir relativ häufig fällt, Herr, ich brauche da Liebe von dir. Ich habe die in mir drin nicht. Und dann fallen mir gleich 5 Leute ein, auf jeden Fall, wo es mir besonders schwerfällt, wo ich besonders die Liebe nicht habe. Und meine Frau kann das immer so nett sagen, Mensch, das sind doch auch Geschöpfe Gottes, gell? Die hat doch Gott auch gut gemacht. Und es fällt mir bei manchen Leuten wirklich leichter zu glauben als bei anderen. Ja. Das ist aber meine Unvollkommenheit, das ist keine theologische Aussage in irgendeiner Form. Manche lachen, ja, ihr kennt vielleicht auch Leute, die euch schwerer fallen als andere. Und jetzt der unangenehme Umkehrschluss, ich bin bestimmt auch für manche Leute einer von diesen 5, bei denen es ihnen schwerfällt, ja, dass sie mich gar nicht automatisch gern haben. Ja. Mit meinen Ecken und Kanten und mit dem, wo Jesus halt noch nicht sichtbar wird durch meinen irdisches Dasein, durch meine Unvollkommenheit. Worum es mir geht beim ersten Punkt vor allem, Glaube ist eben nicht so eine rein philosophische Angelegenheit. Ne? Wer versorgt dich für die Ewigkeit? Woher kriegst du deinen Halt? Wie Leute manchmal sprechen, gell? Ja, was hilft dir? Was bringt dich weiter? Und der eine sagt, ja, wenn ich Horoskope lese und wenn du die richtigen Kristallsteine daheim hast und was es alles gibt. Ich staune manchmal echt Bauklötze, auf was die Leute sich alles verlassen. Aber wir als Christen, wenn man so die gängigen Medien verfolgt, wir sind die Spinner, gell? Wir sind irgendwie nicht so ganz auf der Reihe. Es ist nicht eine Philosophie, nicht nur eine Theologie, nicht nur dieses Ethische von mir aus, ne, was ist richtig und falsch, das ist ja bei diesen Streitthemen, die ich euch vorpräsentiert habe, das löst bei uns ja immer gleich logische Reaktionen aus, oder? Sagen ja, also das ist richtig, das ist falsch, wir versuchen die Welt so ein bisschen in Schwarz und Weiß einzuteilen. Aber hier wird es ganz, ganz praktisch. Da könnt ihr alle Philosophie, alle Ethik einpacken. Liebt einander, sagt Jesus. Und da braucht es jetzt keine Debatte. Ne? Ich habe neulich wieder gehört, ich weiß gar nicht von wem, der sagt, es ist so gut, dass Gott nicht sagt, ihr müsst alle Leute mögen, ihr müsst alle Leute gut finden, weil das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. Aber sie lieben, weil wir in ihnen erkennen, das sind Gottes Geschöpfe. Das geht. Und wenn das am Anfang steht, dann können wir irgendwann auch entdecken, was Gott in sie reingelegt hat und vielleicht auch verstehen, warum sie sind, wie sie sind. Andersrum. Also erst die Liebe und dann vielleicht irgendwann das mögen, das gern haben, das gut finden. Und wenn wir bis zum Ende unseres Lebens das nicht schaffen, alle Menschen, die wir kennen, gut zu finden und zu mögen, ist nicht so schlimm, solange es uns irgendwie gelingt, aus Gottes Kraft sie zu lieben. Dass sie uns nicht egal sind. Dass wir nicht sagen, ja, komm, mach du, was du willst, ich mach, was ich will. Zweiter Punkt. Liebe, das habe ich schon ein bisschen angedeutet, Liebe als Erkennungsmerkmal des Geistes. Ihr kennt den Text hier, ne? Galaterbrief. Stimmt, soll ich sagen, Epheserbrief, gell? Epheserbrief. 5,22, Galater. War ich doch richtig, gell? Warum ist es die Frucht des Geistes? Warum stellt es der Paulus so hin? Ich mache mal einen Vorschlag, ich weiß natürlich auch nicht, was in Paulus alles vorging. Das ist auch wieder so ein Beispiel von Kreisliga und Bundesliga. Ne? Der hatte da viel Erkenntnis, um diese Briefe zu schreiben, hatte auch viel Anlass. Vielleicht kennt ihr diesen Satz, keine Regel ohne Geschichte. Ja, warum ist es verboten, da auf den Rasen zu gehen? Ja, vielleicht, weil da immer Leute drauf trampeln und der Rasen nicht wächst. Warum muss der Paulus so viele Briefe schreiben und so viele Dinge klarstellen? Weil es in den Gemeinden drunter und drüber ging. Und das kenne ich jetzt auch aus indigenen Gemeinschaften, wo die Leute zum Glauben kommen. Und erste Generation ist immer besonders spannend, weil die gerade noch gestern im Alten drin gesteckt haben, mit dem ganzen Programm, mit Götzendienst und Opferfleisch. Und na, in Brasilien ist noch nicht so lange, vor ein paar Jahren, einer zum Glauben gekommen in der indigenen Ethnie, bei den Surui war das. Ja, der ist mit zwei Frauen verheiratet. War gar kein Problem bis jetzt. Jetzt ist er Christ geworden, jetzt hat er Jesus erkannt, hat er sich taufen lassen. Und der brasilianische Pfingstpastor, der leider nicht so viel über die indigene Kultur weiß, der hat gesagt, das ist ja ganz einfach. Mit welcher Frau bist du länger verheiratet? Die ist, ja, das ist deine Frau. Und die andere, die musst du wegschicken. Und unser Missionar sagt, boah, also so von der Logik her, menschlich kann man das so lösen, aber was dieser Pastor nicht wusste, er schickt die zweite Frau, wenn die jetzt kulturell, ne, entlassen wird von ihrem Mann, in die sichere Prostitution im Indianergefüge. Ja, die ist jetzt irgendwie verstoßen. Und also erste Generation Christen, also ich sage das gar nicht jetzt über die frühen Gemeinden damals, aber da geht es drunter und drüber. Ne? Warum ist der Korintherbrief so ein wilder Brief? Ja? Ja, weil das in dieser Hafenstadt da am Mittelmeer, das waren wilde Leute, wie die gelebt haben. Ja? Und dann kommt das Evangelium rein und dann verändert sich was. Aber wie geht denn das jetzt? Ne? Wenn es gestern noch so normal war, oder ich weiß von Freunden aus Mexiko, da ist ja dieses Katholische ganz eng verknüpft, auch mit so alten Riten, und die an Allerheiligen stellen die was zu essen hin für die Toten und die laden die Toten ein, richtig. Also, und die rechnen auch mit den Toten und die sagen auch, ja, wir hören da nachts, dass die da kommen, und manchmal fehlt was auf einem Teller und am nächsten Tag, ja, das ist dunkel, gell, das ist ganz schön gruselig. Und am nächsten Tag ist aber die große Familienfeier, wo alle kommen, und da hat man praktisch mit den Verstorbenen, mit den Ahnen gemeinsam gegessen. Und diese indigene Gruppe, wo ich Freunde habe, die dort arbeiten, die haben dann halt gesagt, ja, dann können wir nicht mehr teilnehmen, das geht ja nicht, das ist ja gegen alles, was Jesus sagt. Und dann haben die miteinander Gläser im Neuen Testament. Und dann hat sich das als sehr segensreich erfunden, dass das schon mal da war, dieses Problem. Und die Indianer haben gesagt, mir hätte gesagt, können wir nicht mehr teilnehmen, aber sie hätte damit ja ihre Familie auch verlassen. Gell? Wenn du nicht mehr am wichtigsten Familientreffen teilnimmst, weil du jetzt Christ geworden bist. Und dann haben die Indianer richtig gestaunt, dass der Paulus sagt, das geht, ihr könnt es essen. Ja? Und auch für uns wäre das doch herausfordernd. Ne? Was würdet ihr raten? Ich hätte also in mir drin wäre auch gewesen, ah, da lassen wir lieber die Finger davon. Gell? Der Heilige Geist kann uns die Erkenntnis geben, was wir tun und was wir lassen sollen und auch was wir brauchen. Und dass die Liebe neben Geduld und Sanftmut und dem allem eine Frucht die ist, die der Geist hervorbringt, die nicht wir hervorbringen. Habt ihr schon mal versucht, einen Apfel hervorzubringen? Das klingt jetzt ein bisschen blöd, gell? Jeder sagt, nee, natürlich nicht. Der Apfel ist die Frucht des Apfelbaums. Und außer dem Apfelbaum kann auch kein anderer Baum einen Apfel hervorbringen. Mit allem, was wir heute an Forschung und so weiter haben, man kann natürlich versuchen, den irgendwo anders aufzupropfen, aber letztlich bringt der Apfelbaum den Apfel hervor und beim Birnenbaum verhält sich's gleich. Und bei der Zwetschge und bei allem, was euch einfällt. Und das, was ihr hier seht, das kann nur der Geist hervorbringen. Wir mühen uns ab. Wir haben drei Kinder, habt ihr vorher gesehen, die sind meistens richtig super und dann gibt es manchmal so Ausnahmefälle, wo der Papa nichts so super findet, wie sie sind, was sie machen. Das lässt sich ja manchmal nicht so trennen, ja, vielleicht kennt ihr das auch. Ich versuche immer wieder, ich falle da regelmäßig drauf rein, Geduld hervorzubringen selber. Ja? Und ich bin ungefähr gleich erfolgreich wie mit dem Apfel. Der wächst da nicht. Ja? So ist mit der Geduld auch. Wenn ich das Gefühl habe, jetzt müsste ich irgendwie geduldig sein, dann schaffe ich das am allerschlechtesten. Und so ist es mit der Liebe auch. Wenn wir versuchen, irgendwie daraus uns selber rauszuproduzieren, dann geht das schief. Das kann der Geist machen. Der kann das machen. Der bringt sie hervor. Wie macht er das? Ja, das habe ich euch gerade schon erzählt. Wie macht er das, der Geist, dass er das in uns hervorbringt? Das ist mein dritter Punkt. Indem wir nah an Jesus bleiben und in Verbindung mit ihm leben. Ja? Johannes 15, kennt ihr alle. Ganz, ganz wichtiges Kapitel in unserer Bibel. Vom Weinstock und den Reben. Ihr seid auch keine Weingegend hier, gell? Euch liegt sowas wahrscheinlich auch näher. Bei uns auf der Alp auch. Also wenn dann was wächst, dann Äpfel. Und manchmal auch nur Mostäpfel. Gell? Also wer weiß, vielleicht mit der Klimaerwärmung, vielleicht ändert sich da was. Mal sehen. Und wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Der Weinstock und die Reben. Ja? Die Rebe bringt auch keine Traube hervor, keine einzige, wenn sie nicht am Weinstock ist. Ich habe Bäume geschnitten, ich habe ein paar Obstbäume. Also ich rechne auch gar nicht damit, dass auf dem Stapel, der da unterliegt, ja jetzt seit ein paar Wochen, dass da noch ein Apfel wächst. Warum denn auch? Also für unser menschliches Auge völlig logisch, der Ast, der abgeschnitten ist, der abgesägt ist, da wächst nichts. Und dass Jesus das so in einfache Worte für uns auch in die geistliche Welt überträgt und sagt, wenn da keine Verbindung da ist zu Jesus, zum Weinstock, dann ist auch völlig klar, dass bei uns keine Frucht rauskommt. Das ist ein bisschen blöd für uns. Gell? Wir würdet ja gern, und ich weiß nicht, wenn ihr ähnlich gestrickt seid wie ich, dann würdet ihr vielleicht Gott auch gern beeindrucken. Das wäre so schön für mich. Wenn ich mich anstrenge, ja, das ist ja so die Welt, in der wir leben, ich streng mich an und dann kriege ich was richtig gut hin. Und dann wäre Gott beeindruckt von mir. Und ich würde mich freuen. So, also, aber es ist leider gar nicht so. Also überhaupt nicht. Gott ist schon beeindruckt von uns, aber nicht wegen unserer Leistung. Weil ich gehe mit euch kurz in die Schöpfungsgeschichte zurück. Er schafft uns. Er macht uns so, wie er uns haben will. Er weiß ja genau, bei jedem kleinen Baby, das er im Bauch seiner Mama schafft, weiß er ja schon, den oder die brauche ich noch. Die will ich noch, die will ich jetzt tatsächlich entstehen, sehen. Und deshalb ist er beeindruckt von uns. Und nicht von unserer Leistung. Da hat uns manchmal auch unser westliches Leben, unser Kapitalismus und so weiter die falsche Idee in den Kopf und auch ins Herz gepflanzt. Heißt das jetzt, dass wir uns nicht anstrengen sollen? Nö. Wir können uns anstrengen, wir können richtig Vollgas geben. Wir sollten halt nur im Kopf behalten, dass das vielleicht so viel ist und jetzt, wie was ich vorher bei der Tafel gesagt habe, und unermesslich viel mehr ist das, was Gott tut. Aber wir können unseren klitzekleinen Beitrag auf Gottes großen, riesengroßen Berg drauflegen und dann gesteht uns Gott zu, warum er immer das macht, sagt er, guck, und das haben wir miteinander gemacht. Und für Gott entäußert sich keinerlei Ehre dadurch, dass er uns mitmachen lässt, obwohl wir unvollkommen sind, obwohl unser Beitrag klein ist und seiner riesig groß, lässt er uns mitmachen. Er sagt, ist kein Problem, du kannst Rebe sein an meinem Weinstock. Und Gott freut sich so an jeder Frucht, die da hervorkommt, an unserem Weinstock. Und wie schön wäre das, wenn, so wie hier links dieser wunderschöne Apfelbaum, wenn die Menschen in unserem Umfeld uns so sehen würden. Gar nicht, dass wir groß rauskommen, sondern dass sie sehen, guck mal, was Gott macht in diesem Leben, was da rauskommt. Wir hatten letztes Jahr 20-jähriges Abitur. Ich dachte, ja, das ist ja spannend. Mal gucken, was aus den Leuten wurde. Ich bin da also hingefahren, schöne Begegnung. Manche Beziehungen waren auch wie früher, obwohl wir uns Jahre nicht gesehen haben. Manche wirklich auch 20 Jahre nicht gesehen haben. Und dann, ich habe mich nicht getraut zu fragen, aber das habe ich mir dann sowohl auf der Hinfahrt als auch auf der Heimfahrt überlegt, ob die das wohl merken, dass ich nicht mehr der bin von damals. Ob die hoffentlich merken, dass Jesus mich verändert hat. Und ich habe mich damals natürlich auch schon bemüht, irgendwie ein netter Kerl zu sein, aber nicht immer. Und ich weiß auch genau, welches die Baustellen sind, an denen Gott seither gearbeitet hat. Und ich konnte richtig fies sein. Das kann ich manchmal immer noch. Gell? Das Problem ist immer noch was davon übrig. Aber so als Schüler, gell, so einer Gruppe von Gleichaltrigen und manchmal noch mehr den Lehrern gegenüber, das sind mir schon Sachen eingefallen, die mir so schnell geschwind jemand sagen kann. Ja? Um den runterzubuttern, um vielleicht vermeintlich sich selber aufzuwerten. Und das tut mir heute so leid, wie ich da mit manchen Leuten umgesprungen bin. Es tut mir so arg leid, wenn ich daran denke. Ich weiß es aber nicht. Ich weiß nicht, ob sie sehen, Mensch, Sebastian, da wachsen jetzt aber tolle Früchte im Vergleich zu. Ich weiß es nicht. Aber meine Hoffnung ist natürlich, dass die Leute sehen, doch, wenn Jesus im Leben drin ist, dann kommt was raus, was wir nicht selber produzieren können. Ja? Das ist auch meine große Hoffnung bei der Frucht. Nicht, die Leute sollen sehen, was ich für ein toller Baum bin, sondern die Leute sollen sehen, wie schön das ist, auf welchem Fundament dieser Baum steht, ne, wo die Wurzeln hingehen und deshalb die Früchte kommen. Gell? Den kennt ihr vielleicht auch, so oder so ähnlich hat jemand ganz nett gemalt, den Sündenbock. Der ist ja in unseren Wortschatz übergegangen, kommt aber aus der Bibel. Ja? Wahrscheinlich braucht man ihn am meisten in der Politik, habe ich so den Eindruck. Und da wird es ja meistens so verwendet, dass jemand die Schuld übernimmt, ob der es jetzt war oder nicht. Meine Vermutung ist, meistens war es nicht. Oder zumindest nicht alleine. Aber irgendjemand muss es dann halt gewesen sein. Wir sind ja, sagen auch die Kultur- und Religionswissenschaftler, das haben wir ja in der Mission manchmal damit zu tun auch, ja, dass das so eine urgermanische Frage ist. Wer ist eigentlich schuld? Und deshalb hatten unsere Vorfahren vor Christus auch so ein Opferkult eben, ja, und das, irgendwie steckt uns das aber noch drin, wenn ihr so an euch selber denkt. Das ist oft die erste Frage. Nicht, wie lösen wir das Problem jetzt, sondern erstmal, wer hat das eigentlich verbockt? Wer ist eigentlich schuld? Komisch eigentlich, gell, dass uns das so drin steckt. Aber ja, so sind wir, damit müssen wir jetzt irgendwie umgehen. Der Sündenbock war einer von mindestens zwei, ich würde jetzt mal sagen, auch eher symbolischen, aber nicht nur symbolischen Handlungen im Alten Testament, wie das Volk seine Schuld loswerden konnte. Das andere war das Opfer, das war noch wichtiger. Ja. Aber dem hat der hohe Priester die Hand aufgelegt und hat die Schuld des Volkes von einem Jahr auf das Haupt dieses Bockes gelegt und dann hat man ihn in die Wüste geschickt. Das ist auch noch in unserem Wortschatz, jemanden in die Wüste schicken, kommt auch daher. Ja, kommt auch daher. Wenn Jesus uns sagt, das höchste Gebot ist die Liebe zu Gott und zum Nächsten, ja, dann hebelt es ja alle Gesetzesübertretungen aus. Jetzt ist Gnade auf einmal im Mittelpunkt. Ja. Nur in Jesus können wir gerecht sein vor Gott. Und das ist eigentlich eine krasse Absage an alles, was vorher da war, an Gesetz, auch an dieser Furcht, ja. Gottesfurcht ist eine ganz gute Sache, aber nicht im Sinne von ich zittere und bebe. Ich kann vor ihm nicht bestehen, das ist sonnenklar. Aber wenn Jesus die Liebe einführt und uns auch zeigt, wie der Vater uns zuerst liebt und dass diese Liebe der Schlüssel ist, dass wir zu ihm kommen können, sonst hätte er ja seinen Sohn gar nicht geschickt. Und dass dann manche später sagen, ja, wie sehr hat er wohl seinen Sohn geliebt, dass dieses Opfer nötig war. Da sind wir auch wieder bei diesen postevangelikalen Debatten. Ja, war das Opfer jetzt nötig am Kreuz und so. Und da gruselt es mich auch ganz, dass man über sowas überhaupt diskutieren muss. Am Kreuz zeigt sich Gottes Liebe zu uns. Und dann merkt man wieder, Liebe kostet was. Ist überhaupt nicht süßlich, ja, ist überhaupt nicht einfach, ist überhaupt nicht, ja, wird auch manchmal falsch verstanden, die Liebe deckt alles zu, ja. Das ist freie Geschäft, das ist richtig Arbeit. Das bedeutet nämlich für uns ganz schön viel loszulassen von dem, wo wir denken, da haben wir ein Recht drauf, jetzt beleidigt zu sein und Gerechtigkeit zu fordern und. Und nur weil Gott zuerst eine Lösung gefunden hat, dass diese Gerechtigkeit in Jesus stattfindet und nicht auf unseren einzelnen Köpfen ausgetragen wird, nur deshalb können wir jetzt mit dieser Liebe eben arbeiten. Das war übrigens auch schon Gnade, dass Gott ein Opfer eingeführt hat und einen Sündenbock eingeführt hat. Denn das logisch gesehen geht es ja auch nicht, oder? Also der hohe Priester stellt sich da hin und legt diesem Sündenbock jetzt die Schuld des ganzen Volkes auf und dann jagt man den in die Wüste und die Schuld ist weg. Würde ich sagen, das ist Gnade Gottes, dass er sagt, das geht. Weil eigentlich funktioniert es nicht, oder? Also wenn wir hier jetzt miteinander einen riesen Streit hätten und ich würde dann irgendwann sagen, pass auf, ich habe hier einen Geißbock mitgebracht, ja? Dem legen wir jetzt das alles auf, seid einverstanden, ja, alles klar, jetzt jagt man weg oder ich nehme den nachher mit auf der Alp, ist ja egal, Wüste, Alp, ja. So, Hauptsache ist weg. Ja, was würde er sagen, ist euer Streit jetzt beigelegt? Alle Wunden, die ihr da in euch tragt, das, was der Fieses zu dir gesagt hat und was du Fieses, ja, eigentlich nicht, oder? Eigentlich nicht, unser menschliches Herz, wie viel mehr Gottes Herz, ja, weiß genau, so einfach ist die Sache nicht. Also, wenn manchmal Leute das so ganz klar trennen und sagen, ja, Altes Testament, Gesetz, Härte Gottes und Neues Testament, jetzt ist auf einmal alles fröhlich und irgendwie wolkig und Liebe, dann würde ich sagen, nein. Würde ich sagen, nein, weil Gott schon im Alten Testament zeigt, wie gnädig er ist, auch weil er sowas möglich gemacht hat und weil Gott auch im Neuen Testament zeigt, dass ihm Gerechtigkeit wichtig ist, dass es ganz, ganz, ganz viel kostet, diesen Weg freizukriegen. Ja? Es ist nicht so eine einfache, billige Liebe, die dann am Schluss gar keine Liebe ist, sondern es ist eine sehr tiefwurzelnde, sehr leidensbereite, leidenschaftliche Liebe, die Gott uns hier entgegenbringt. Und wenn ihr jemanden lieb habt, dann wisst ihr das auch so ein bisschen. Gell? Wenn ihr Kinder habt, wenn ihr Geschwister habt, wenn ihr Eltern habt und wenn wir halt so alles haben, dann wissen wir alle, das kann auch an manchen Stellen wehtun, das kann schmerzhaft sein. Das kostet uns was und in der Regel den anderen auch. Und ist jeden Tag wieder neu, so eine Entscheidung und auch so ein Kampf. Und ich bin sehr traurig darüber, wie viele Scheidungen es bei uns im Land gibt, wie viele Geschwister nicht mehr miteinander reden. Ja, bei uns im Nachbardorf wird jetzt im nächsten Jahr Jubiläum gefeiert, 1250 Jahre. Und ein Freund hat mich gebeten, ob ich ihn ein bisschen unterstütze. Und wir haben verschiedene Leute angefragt wegen alten Fotos und sowas. Und wir haben ganz oft gehört, oh, da müsst ihr selber fragen, mit denen reden wir nicht mehr. Oder da braucht er gleich gar nicht fragen, die sind schwierig. Könnte sein, dass sich dann rausstellt, dass die das auch über ihre Verwandtschaft sagen. Geil, sind also beide schwierig, dann ist es ja klar. Die 5-jährige beste Freundin unserer Tochter erlebt gerade, dass die Eltern auf dem Weg zur Trennung und Scheidung sind. Also ausgemacht ist es schon. Und wie sie und ihr großer Bruder darunter leiden und wie unsere Annemarie dann manchmal abends oder am Esstisch noch betet, Herr, mach doch, dass die sich wieder verstehen. Und ich denke, ja, ich möchte mich diesem Gebet so anschließen, aber ganz ehrlich, so viel Hoffnung habe ich nicht. Wir sind ein bisschen im Gespräch, ne? Man kennt sich natürlich. Ich habe Verständnis dafür, weil Liebe schwierig ist. Ich würde jedem wünschen, dass es einen Weg raus gibt, aber ich weiß, also und hier jetzt wieder, theologisch ganz klar, ist nicht der Wille Gottes, für mich keine Frage. Aber wenn ich dann sehe, wie verfahren die Situation ist, so, jetzt spreche ich mehr mit dem Papa, meine Frau spricht mehr mit der Mama. Und da merkt man dann schon, dass das Problem hauptsächlich bei mir jeweils anderen liegt. Was wir so hören, ja, ich habe das Gefühl, ah, der probiert, ja, der hat sich schon ein paar Mal gefragt, willst du das nicht nochmal überlegen, gibt es nicht noch eine Möglichkeit? Das ist das, was ich erfahre. Und meine Frau hört von seiner Frau, schon so viel probiert, keine Hoffnung mehr, schon so oft Dinge angesprochen und ändert sich nichts. Das ist eine große Frage. Jetzt komme ich wieder an den Punkt mit der Liebe. Jetzt merkt ihr das? Ich habe die eigentlich alle gern. Und ich würde Ihnen so arg wünschen, dass da ein Weg rausgibt. Ihnen jetzt mit der Moralkeule zu kommen, das weiß ich nicht, ob es was nützt. Ob das jetzt was nützt, die sind ja in Not, die wollen ja eigentlich gar nicht. Aber sie sehen gar keinen anderen Ausweg. Wie schön wäre es, wenn sie alles, was sie belastet in ihrer Ehe, so einen Sündenbock auferlegen können und sagen, jetzt ist alles weg. Das ist das, was Jesus ist für uns, oder? Also natürlich ist er nicht der Sündenbock, er legt mich nachher nicht auf die Aussage fest. Aber das ist das, wir können tatsächlich zu ihm kommen und dann wächst was Neues in uns und dann haben wir vielleicht wieder Liebe, trotz aller Verletzungen. Ja, und Geduld, was auszuhalten und was vorher noch alles am Baum hing. Ihr kennt ja die Frucht des Geistes oder könnt es mal nachlesen. Wenn es das immer Lade zu kaufen gäbe, die müsstet keine Werbung machen. da tät man alle hinrennen, jeden Tag. Und uns Geduld und Sanftmut und Liebe und da würde ich jeden Tag vorbeigehen. Ich hätte noch ein Beispiel. Habt ihr noch kurz Zeit? In Wolgast, das ist ganz oben an der Ostsee, in Mecklenburg, da haben wir eine Zeit lang eine Gemeinde unterstützt mit einem hauptamtlichen Mitarbeiter als Mission. Und in Wolgast, in der Gemeinde, kam dann vor einigen Jahren ein Mörder in den Gottesdienst. Der war in der Stadt bekannt, der hat seine Strafe abgesessen. Der hat aber vor vielen Jahren seine eigene Mutter umgebracht. Ich weiß nicht, wie die genauen Umstände sind. Keine Ahnung, habe ich nie nachgefragt. Und der Gemeindeleiter dort erzählt mir, also vor dem deutschen Gesetz erledigt. Ja, der war im Gefängnis viele Jahre, der ist jetzt völlig rechtens auf freiem Fuß. Und trotzdem will in der Gemeinde niemand neben dem sitzen. Versteht ihr das? Weil ich verstehe das. Das ist doch interessant, dass unser Gesetz hier irgendwie, weil Deutschland vom Evangelium geprägt ist, viele Jahrhunderte, gibt es ein Gesetz, das sagt, die Schuld kann bezahlt werden und dann ist sie weg. Unser menschliches Herz kann das nicht. Ich wundere mich auch, dass der dort lebt. Der müsste doch irgendwo ganz anders hinziehen, wo ihn keiner kennt. Das wäre doch irgendwie logisch, oder? Und jetzt ist er sogar gläubig. Ja, jetzt kommt er in den Gottesdienst. Und trotzdem ist das so schwierig, weil das steht halt im Raum. Und da merkt ihr, ne, wie klein unser Kopf und unser Herz ist, selbst als Christen, obwohl wir das wissen. Jetzt haben wir das andere Thema. Theologisch ist eigentlich klar, oder? Also er hat seine rechtliche Strafe abgesessen. Das heißt, zwischen der Bundesrepublik Deutschland und ihm ist es erledigt. Wenn er jetzt Christ wird und seine Schuld bei Jesus ablegt, dann ist die geistliche Schuld auch weg. Ja, und trotzdem kriegen wir das menschlich nicht auf die Kette, weil es schwierig ist. Weil Liebe was kostet, weil Liebe nicht der einfachere Weg ist. Es gäbe immer eine einfachere Lösung. Ja? Jetzt kommt der Hammer. Am Schluss, fast am Schluss. Gottes Gebote sind nicht schwer. 1. Johannes 5, Vers 3. Ein bisschen weiter hinter im 1. Johannesbrief, ja? Nehmt auf euch mein Joch, das ist Matthäus 11, 29, sagt Jesus, nehmt auf euch mein Joch, ihr kennt den Vers, ganz sicher. Und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das ist mir sofort eingefallen, als der Johannes schreibt, seine Gebote sind nicht schwer. Das ist der Text. Im Gegensatz zu allen Religionen, die es auf der Welt gibt, steht für uns als Christen Leistung nicht am Anfang. Fragt mal Muslime, fragt mal Buddhisten, fragt mal atheistische Kapitalisten. Ja, es steht immer Leistung am Anfang. Ich muss was tun. Und dann finde ich besonders tragisch bei den Muslimen, vielleicht. Das ist dann dem Willen Allahs überlassen. Keine Garantie, keine Zusage, dass dann Gott sich erbarmt. Und bei uns steht Leistung überhaupt nicht am Anfang. Das, was ich euch heute alles über Liebe und ihre Herausforderungen gesagt habe, das steht nicht am Anfang, damit wir ein gottgefälliges Leben führen können, dass er dann am Ende sagt, also, jetzt gucken wir mal, Sebastian, okay, aber wenigstens angestrengt. Leider nichts rauskommen, gell? Mein Pfadfinderleiter hat uns früher scherzhaft immer versucht, bis jetzt lange gesagt, das kann man euch mal auf den Grabstein schreiben. Er hat sein Bestes gegeben, es hat nicht gereicht. Ja, hat er uns als junge Männer ein bisschen herausgefordert. Ja, es war schon alles mit gutem Humor und so, ne, dass ihr es richtig einordnen könnt. Gott ist nicht so, dass er guckt, ob wir unser Bestes gegeben haben und dann am Schluss festzustellen, hat halt trotzdem nicht gereicht. Als Christen ist es genau umgekehrt. Gott geht in Vorleistung, er leistet was. Warum hängt denn da ein Kreuz? Ich habe hier aus Honduras von meiner letzten Reise auch eins mitgebracht. Das ist doch unsere Erinnerung. Gott ist der, der alles schon geleistet hat. Das steht am Anfang. Jetzt sollen natürlich trotzdem gute Dinge rauskommen, auch bei uns. Ja? Aber im Gegensatz zu den Hindus und Buddhisten und Muslimen und allen anderen, können wir schon zu Gott gehören, bevor das alles andere kommt dann am Ende dabei raus. Ne? Wegen dem Weinstock und den Reben. Weil wir durch den Anschluss an Gott dann was Gutes aus unserem Leben hervorbringen können. hauptsächlich er. Ja? Hauptsächlich er bringt Gutes in unsere Form. Ein paar Beobachtungen, ganz kleine Beobachtungen noch zu diesem Bild. Wenn wir unter das Joch Jesu gehen, sein Joch ist sanft und seine Last ist leicht. Aber es ist eine Last und es ist ein Joch. Ja? Liebe ist nicht einfach, das braucht immer wieder Entscheidung, das braucht immer wieder, Jesus, hilf mir. Dieses Gebet, wie oft brauchen wir das? Jeden Tag, Jesus, hilf mir, ich schaff's nicht, ich kann's nicht, ich muss immer wieder diese Bankrotterklärung, es gefällt mir gar nicht so gut, gell? Immer wieder diese Bankrotterklärung machen, ich schaff das nicht alleine. Herr, ich brauche dich. Aber gut, dass ich's merk. Wenn ich's manchmal nicht merk, das ist ja noch viel schlimmer. Habe ich neulich mal junge Leute erzählt, wie überrascht ich manchmal bin, dass ich Sachen nicht hinkriege, dass womöglich dann wir nennen das dann Sünde, gell? Was mache, was mich von Gott trennt, was ihm nicht gefällt, was gegen seine Gebote verstößt. Bin jetzt glücklicherweise kein Mörder, ja, bei mir fängt es eher so an mit zu schnell fahren und unfreundlich sein und ja, schlimme Dinge denken über andere Menschen, die mich nerven und so, also vielleicht Dinge, die ihr auch kennt, weiß ich nicht. Ich bin da manchmal überrascht drüber. Wisst ihr, wer nicht überrascht ist? Meine Frau ist nicht überrascht. Meine Kinder sind nicht überrascht, meine Freunde sind nicht überrascht. Der Herr Jesus ist nicht überrascht. Nur ich erschrecke manchmal, weil ich denke, oh, jetzt gerade läuft's, gerade hast du es irgendwie gut im Griff, gell? Mensch, so gut. Nee, das ist doch das, was wir als Christen eigentlich wissen. Nicht wir, nicht das, was wir hinkriegen, nee. Da steckt noch was Zweites drin. Wenn wir nicht das Joch Jesu auf uns nehmen, dann haben wir das Joch von jemand anderem auf uns. Es gibt hier keinen neutralen Bereich, was Leute manchmal denken, naja, ich bin ja kein so ein übler Kerl und ich bete ja jetzt nicht öffentlich den Teufel an, dann wird es schon recht sein. Nee. Es gibt tatsächlich ein paar Bereiche und hier in der geistlichen Welt, wo es schwarz und weiß ist, entweder ich bin unter dem Joch Jesu oder automatisch bin ich unter diesem Joch, ne, dieser Welt und letztlich ist das immer dann der Teufel. Immer, wenn wir nicht unter Gottes Herrschaft sind, wenn wir nicht da sind. So. Ist ja ein ungleiches Joch, sagt der Martin Höfer, glaube ich, von dem habe ich das. Wenn ich der eine Ochse bin und Gott am anderen Ende zieht, dann ist es echt ein ungleiches. Deswegen ist es leicht. Gell? Deswegen ist die Last leicht und das Joch sanft, weil wir ein ganz ungleiches Gespann sind und er die Hauptarbeit macht. Und das kann uns doch ruhig machen, oder? Seine Gebote sind nicht schwer. Es ist nicht schwer, Menschen zu lieben. Jetzt habe ich euch die meiste Zeit das Gegenteil erzählt, wie schwierig es ist. Nur wegen Jesus ist es dann doch nicht schwer, andere zu lieben. Nur wenn wir mit ihm verbunden sind, ist das möglich. Liebe untereinander, was heißt das? Immer Frieden? Nee. Also erlebe ich zumindest nicht so. Ihr vielleicht, ich glaube nicht. Es kann auch heißen Streit um der Sache willen, um der Wahrheit willen. Wir müssen ja umgekehrt fragen, was ist uns eigentlich lieber? Ist es lieber, die Leute lassen uns in Ruhe und wir bleiben in unsere falsche Sache, unkorrigierbar, merken es vielleicht gar nicht, weil da unsere blinde Flecke liegt, wie am LKW der tote Winkel, gell? Wir merken es gar nicht. Und ständig überfahren wir aber Leute, ja? Weil wir halt sind, wie wir sind. Ist das Liebe? Hatte ich so das Gefühl, als diese Jahreslosung war, wann war das, vor 2 Jahren? Ja, alles lasst in der Liebe geschehen. Das ist richtig, ich hatte das Gefühl, dieser Bibelvers wird richtig entführt und gekidnappt und für alles Mögliche benutzt. Lasst die Leute in Ruhe, nehmt jeden an, wie er ist und so weiter. Im Prinzip stecken da gute Dinge drin, aber wir können dabei nicht stehen bleiben. So wenig wie bei der Kindererziehung. Hat mich sehr beruhigt, hat meine Schwägerin gelesen. Erziehung ist nur dann schwierig, wenn man sie richtig macht. Dachte ich, das ist jetzt irgendwie erleichternd. Gell? Ja klar, wenn man es leicht haben will, dann lässt man die Kinder machen, aber was kommt dann dabei raus? Ich fürchte, die Arbeit ist nachher problematischer. Und wünscht man das für uns, dass uns die Leute in Ruhe lassen? Natürlich hört keiner gern über seine Fehler. Ich nicht, ihr wahrscheinlich auch nicht. Aber wenn nicht Gott eingreift und uns korrigiert und manchmal auch andere Menschen dazu benutzt, deshalb sind wir ja Gemeinde. dann bleiben wir, wie wir sind, und keiner von uns will das. Ich kenne Leute, hauptsächlich aus meinem nichtchristlichen Umfeld, die wünschen das zum Geburtstag. Bleib, wie du bist. Und die meinen es gut, aber ich will es nicht. Ich will's nicht. Ich weiß das dann auch manchmal zurück, sage, du, das ist nett, aber eigentlich nicht. Eigentlich will ich nicht so bleiben, wie ich bin. Nee, lieber nicht. Lieber mehr Jesus und weniger ich. Ja. 1. Korinther 16, 13 und 14, unser Draufvers: Wacht, seid mutig und seid stark. All eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Es braucht eben Mut und Wachsamkeit und auch Stärke. Und auch die können wir nicht aus uns selber produzieren. Aber das sind alles Vorbedingungen für Liebe. Das braucht es tatsächlich alles, wenn wir nicht bereit sind, festzuhalten, uns verletzlich zu machen. Ja, da braucht es Mut und Stärke. Und sage, ey, ich halte es aus, auch wenn es mich schier verreißt. Aber ich bin bereit, mich darauf einzulassen. Auf Gottes Liebe und auf die von unseren Menschen. Und die von Gott ist ja zum Glück vollkommen, die von unseren Mitmenschen leider nicht. Da wird man nicht fertig auf der Welt. Mit unserer eigenen Unvollkommenheit nicht und mit der von der anderen gleich zweimal nicht. Aber lasst uns diese Fragen uns stellen. Von Gott zuerst, aber auch von anderen. Merkst du das, wie du bist? Merkst du, dass das und das vielleicht noch zu klären wäre? Und dann müssen wir uns wieder nicht verrückt machen. Dann können wir genau gleich wieder auf den direkten Weg zu Jesus kommen, weil wir werden auch das nicht selber repariert kriegen. Darf ich noch für euch beten am Ende dieser Predigt? Für uns alle. Herr Jesus, wir haben es so arg nötig. Wir haben es so arg nötig, mit deiner Liebe erfüllt zu werden. Wir haben es so arg nötig, mit dir fest verbunden zu sein, damit diese ganze gute Frucht des Geistes in unserem Leben zum Tragen kommt. Und ich glaube, Herr Jesus, wir sind uns alle sehr bewusst, wo es da noch fehlt. Wo man da zu kurz greift, wo es dir keine Ehre macht und selber keine Ehre macht und Leute um uns herum, gerade denen, die man am Gernsten haben, das Leben manchmal so schwer macht. Füll du uns auf, Herr, dass wir richtig übersprudeln können von dem, was du in unser Leben hineingehst. Nicht, dass wir groß rauskommen, sondern dass du groß rauskommst und dass Leute Lust kriegen, nachzufragen, auf dich aufmerksam werden, sagen, bei dir stimmt doch irgendwas nicht, bei dir ist was anders, kann ich das auch kriegen? Herr Jesus, lass das doch unser missionarisches Wirken sein, dass es uns immer leichter fällt, trainiere uns, dass es uns leicht fällt, zu dir zu kommen, immer schneller, nicht so lange zu warten, mit allem, was uns das Leben schwer macht, und dass du es heil machen kannst an uns. Und ich bitte dich, jetzt bin ich ja mit ein paar Beispielen rumgekommen, Herr, für die Paare, die in diesem Konflikt stehen, sich zu trennen, wo keine Versöhnung mehr möglich ist, menschlich gesehen, auch in Familie, bei Geschwistern, zwischen Eltern und Kindern. Du gibst doch diese tolle Prophetie im Maleachi, dass du das Herz der Väter zu den Söhnen bekehren willst. Dass du das heil machen willst, was menschlich gesehen nicht heil werden kann. Darum bitten wir dich besonders für alle. Für alle die, die in solche Situationen stecken, mach du uns auch hier mutig und stark, im Vertrauen auf dich drauf loszugehen und Friede zu suchen. Seid gesegnet, ihr Lieben, mit dieser Liebe Gottes. Er will Großes an euch tun. Amen. Amen.